Es wirkte erstmal wie eine Erfolgsmeldung für die russische Staatsführung. Die Ölexporte stiegen im Frühjahr jetzt auf ein Level wie zuletzt vor 3 Jahren, was auch mit Indien zu tun hat.
The Russian oil exports in April rose to their highest level since the country's invasion of Ukraine last year. China and India accounts for nearly 80% of Russian oil exports, with China importing 2.1 million barrels per day and India importing 2 million barrels per day as well.
Das indische Fernsehen berichtet schon länger über die steigenden Mengen an Rohöl, die Indien importiert, seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und den folgenden Sanktionen. Inzwischen ist Indien nach China der zweitgrößte Abnehmer von russischem Öl, was ja das wichtigste Wirtschaftsgut Russlands ist. Allein der Rohölverkauf macht rund 10% des Bruttoinlandsproduktes von Russland aus. Dadurch, dass jetzt als Käufer die meisten EU-Staaten, die USA und andere weggefallen sind, hat das auch Folgen für den russischen Staatshaushalt.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Wir schauen uns das Geschäft mit dem russischen Öl nun näher an, was ja auch zunehmend weit draußen auf den Meeren stattfindet. Ich bin André Zanto, hallo. Und wie der Kreml mit den westlichen Sanktionen umgeht, beobachtet unser Korrespondent Stefan Lark. Zuletzt musste die russische Führung den Bürgerinnen und Bürgern ein kräftiges Haushaltsdefizit verkaufen.
Die Zahlen des russischen Finanzministeriums, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, fielen ernüchternd aus. Russlands Staatshaushalt weist für das erste Halbjahr dieses Jahres ein deutliches Defizit auf. Es beläuft sich auf umgerechnet 26 Milliarden Euro. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres hatte es noch ein sattes Plus von umgerechnet 14,7 Milliarden Euro gegeben. Die für den russischen Haushalt so wichtigen Steuereinnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sanken im ersten Halbjahr um 47%. Das russische Finanzministerium machte dafür unter anderem die niedrigen Preise für Rohöl verantwortlich. Der unabhängige russische Wirtschaftsexperte Wladislaw Inozemtsev, der mittlerweile in den USA lebt, ist überzeugt, dass die westlichen Sanktionen dafür verantwortlich seien, dass weniger Geld in die Staatskasse des Kreml fließt. Der einzige Grund dafür ist, dass Russland gezwungen war, wegen der Sanktionen in Europa und der Preisdeckelung für russisches Rohöl seine Exporte zu diversifizieren. Die Lieferungen gingen vor allem an Indien, China und die Türkei. Diese 3 Länder hätten ihre Importe teilweise deutlich gesteigert. Russland habe davon aber nicht profitieren können, so Inozemtsev. Indiens Importe sind teilweise um das 19-fache gestiegen, Chinas Importe um 40-45% und die Türkei erhöhte ihre Importe ebenfalls. Diese 3 Länder verlangten große Preisnachlässe, weshalb die Erlöse aus dem Ölgeschäft fielen. Laut Experten machte sich vor allem der von den westlichen Industrienationen verhängte Ölpreisdeckel von $60 pro Barrel Rohöl bemerkbar, das auf dem Seeweg exportiert wird. Selbst im russischen Staatsfernsehen wird der Zusammenhang so gesehen. Der Preis für die russische Ölmarke Urals sank im Dezember, nachdem die EU-Länder und die G7 die Preisdeckelung für den russischen Brennstoff eingeführt hatten. Nach Angaben des Finanzministeriums war der Durchschnittspreis im Juni des Vorjahres im Vergleich zum Juni dieses Jahres 1,5-mal höher. Dadurch, dass der asiatische Markt für Russlands Ölproduzenten immer wichtiger wird, sinkt die Bedeutung des Urals-Preisindex. Die bislang wichtigste russische Sorte Urals bildete lange Zeit den Richtwert für Exportpreise von russischem Rohöl nach Europa. Nun gibt es anscheinend Überlegungen, eine neue russische Richtmarke einzuführen, die sich am Preis des Öls, das über die Eastern Siberia Pacific Pipeline exportiert wird, orientiert. Vyacheslav Mischenko, Experte aus dem russischen Energieministerium, meinte zu Beginn des Monats dazu: Erst müssen die Bedingungen dafür auf dem Binnenmarkt geschaffen werden. Dann gehen wir auf das nächste Level, eventuell das der Eurasischen Wirtschaftsunion. Und die nächste Stufe sind dann natürlich große ausländische Partner wie China, Indien und andere Länder. Dahinter steckt das Kalkül, höhere Preise zu erzielen. Noch im Frühjahr hatten Zahlen aufhorchen lassen, wonach Russland so viel Erdöl exportiere wie schon lange nicht mehr. Im Monatsbericht der Internationalen Energieagentur IEA hieß es, dass Russland im März im Durchschnitt 8,1 Millionen Barrel Öl pro Tag in andere Länder exportiere. Dies sei der höchste Exportwert seit April 2020. Allerdings sank gleichzeitig der Erlös aus dem Ölverkauf deutlich. Laut IEA musste Russland im Jahresvergleich einen Einbruch seiner Einnahmen um etwa 43% in Kauf nehmen. Im Mai waren die Ölexporte Russlands sogar rückläufig. Alexander Djukov, Chef von Gazprom Neft, der Ölsparte des russischen Energieriesen Gazprom, baut auf die mittel- und langfristigen Chancen fernab des europäischen Marktes. Wir sehen die Notwendigkeit und den Bedarf an Öl auch über den Horizont des Jahres 2030 hinaus. Und das, was wir beobachten, ist natürlich die Verschiebung der Nachfrage und des Konsums in Richtung Süden und Osten. Natürlich müssen wir alles dafür tun, um die Lieferungen von Erdöl und Ölprodukten zu entwickeln. So Djukov auf dem diesjährigen Petersburger Wirtschaftsforum Mitte Juni. Trotz der Umorientierung Richtung Osten, die Europäische Union spielt als Abnehmer russischen Öls auch noch eine gewisse Rolle, auch wenn Länder wie Deutschland kein Öl mehr aus Russland beziehen. Im vergangenen Jahr gingen die Lieferungen in die EU von 4 Millionen Barrel pro Tag auf 600.000 Barrel zurück. Und sie dürften in diesem Jahr weiter gesunken sein. Aber es gibt noch Abnehmer, wie der russische Wirtschaftsexperte Inosjemtsev betont.
So Hungary, Slowakia.
Ungarn, die Slowakei und auch ein wenig die Tschechische Republik und Bulgarien. Diese Länder kaufen immer noch russisches Öl. Längst nicht mehr so viel wie im vergangenen Jahr, aber sie kaufen es noch. Daran, dass Russland in diesem Jahr seine Exporte und Erlöse aus dem Ölgeschäft noch steigern könnte, glaubt Inosjemtsev nicht. Der Höhepunkt sei bereits erreicht, zudem stehe Russland nun in einem stärkeren Wettbewerb mit Ölfördernationen aus dem Mittleren Osten. Russland hatte im März eine Reduzierung seiner Ölfördermenge von 500.000 Barrel pro Tag angekündigt und will nun im August noch einmal um die gleiche Menge reduzieren. Diese Maßnahme solle bis Ende des Jahres beibehalten werden, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, hieß es aus dem russischen Energieministerium. Oder anders ausgedrückt, um das Angebot zu verknappen und so die Ölpreise zu steigern.
Stefan Lag aus Moskau über die Versuche der russischen Regierung, die geringeren Erlöse in diesem Jahr aus dem Ölgeschäft in Grenzen zu halten. Und wir haben auch gehört, dass der Seeweg für Russlands Ölgeschäfte immer wichtiger wird, seit die EU-Staaten bis auf die gehörten Ausnahmen kein russisches Öl mehr importieren wollen, als Teil der Sanktionen. Diese gelten seit gut einem halben Jahr und seitdem ist viel passiert auf dem Meer, wo wenige hinschauen. Nico Schmidt von Investigate Europe, einer EU-weiten Rechercheplattform schon, der tut das. Erstmal hallo, er ist jetzt im Studio.
Hallo.
Herr Schmidt, was passiert denn auf dem Meer mit dem russischen Öl? Sie waren ja quasi mit Kooperationspartnern in Griechenland unterwegs. Was haben die Kolleginnen und Kollegen dort beobachtet?
Ja, genau. Wir bei Investigate Europe arbeiten zusammen mit Journalistinnen und Journalisten aus anderen EU-Ländern und arbeiten in diesem Fall auch zusammen mit Kolleginnen aus Griechenland. Reporters United heißen die. Und die haben uns eigentlich auf das Thema aufmerksam gemacht. Die haben gesagt, wir haben in Gesprächen mit Leuten hier in Griechenland gemerkt, es hat sich was verändert und wir wollen selber mal hingehen und uns das angucken. Und dann sind die selber in den Lakonischen Golf, der liegt vor der Peloponnes, gefahren und haben sich dann mal ein Bild von der Situation gemacht. Und was man da sieht, ist, dass immer mehr Öltanker sogenannte Schiff-to-Schiff-Transfers durchführen. Das heißt, zwei riesige Öltanker nähern sich aneinander an, die sind rund 200 Meter lang und pumpen dann das Öl von einem Schiff zum anderen. Und das dauert manchmal bis zu 24 Stunden.
Das klingt jetzt ja erstmal unspektakulär oder nicht so rechercheintensiv. Was ist denn die Vermutung, die dahinter steckt?
Genau, die Vermutung, die dahinter steckt, ist, dass hier zum einen die Herkunft des Öls verschleiert werden kann. Denn in dem Moment, wo eine Ladung das Schiff wechselt, ist möglicherweise nicht mehr ganz klar, wo kam es denn ursprünglich mal her, wenn es dann an einem Hafen entladen wird. Und eine andere Vermutung, eine andere These, die wir hatten, auf die wir auch hingewiesen wurden von einem Tippgeber, ist, dass hier europäische Unternehmen beteiligt sind an diesen Transfers. Und da immer noch die russische Kriegswirtschaft letztendlich auch unterstützen, indem sie weiter russisches Öl exportieren. Denn genau das wird da vermutlich verladen. Und dann hat das Ganze noch eine dritte Komponente. Und das ist die Angst vor einer Umweltkatastrophe.
Auf die Umweltkatastrophe kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal diese Beobachtung, die da die Kollegen in Griechenland getätigt haben. Ist das ein Einzelfall?
Nein, das ist vermutlich kein Einzelfall, denn diese Schiff-to-Schiff-Transfers finden immer häufiger statt. Inzwischen sind 6-10% aller russischen Ölexporte auf dem Seeweg Schiff-to-Schiff-Transfers. Und das hat auch einfach damit zu tun, dass seit sich die Handelsrouten verändert haben, Schiffe viel länger unterwegs sein müssen. Und es nicht nur die Verschleierung sein kann hier, sondern auch logistische Gründe, dass diese Schiff-to-Schiff-Transfers stattfinden vor der griechischen Küste, aber auch vor anderen Küsten.
Helfen also europäische Rohstoffhändler weiterhin russisches Öl auf dem Weltmarkt zu verkaufen und damit ja letztlich auch helfen sie der russischen Führung, diesen Krieg weiterzuführen?
Da muss man eindeutig sagen, nach unseren Recherchen ja. Wir haben zum Beispiel den Fall des Schweizer Rohstoffhändlers Trafigura, der ein Schiff verwaltet, das im russischen Hafen Novorossiysk mit Öl betankt wurde und dann vor der griechischen Küste dieses Öl wiederum weitergegeben hat. Das heißt, Trafigura ist beteiligt an diesen Transaktionen, mit denen letztendlich auch der russische Angriffskrieg finanziert wird.
Ist das denn legal? Die Sanktionen umfassen ja auch diese Preisobergrenze von $60 je Barrel inzwischen für russisches Öl, wenn EU-Firmen es kaufen und an Drittländer verkaufen. Wird das dann da irgendwie tangiert oder ist das alles rechtens, was da abläuft?
Also nach unseren Recherchen wird hier gegen keine Sanktionen verstoßen. Man muss aber auch sagen, dass wir als Journalisten hier auch nur limitierte Möglichkeiten der Recherche haben, wirklich nachzuvollziehen, welchen Preis das Öl letztendlich hat. Ist extrem schwer und kann man letztendlich nur machen, wenn man die Papiere der Ladung hat. Die konnten wir nicht einsehen, daher müssen wir davon ausgehen, dass sich hier an geltendes Recht gehalten wurde.
Diese Schattengeschäfte haben auch noch ein weiteres Problem, was Sie schon angesprochen haben, für die Umwelt. Was ist da Ihre Befürchtung?
Genau, also es ist so, dass mittlerweile sich eine sogenannte Schattenflotte gebildet hat. Laut Analysten gehören zu dieser Schattenflotte rund 400 Tanker. Diese Tanker sind meistens recht alt. Im Durchschnitt sind die älter als 20 Jahre. Dabei werden Tanker häufig schon nach 15 Jahren aus dem Geschäft genommen. Nun muss man sehen, dass diese Tanker von Firmen, so haben es uns Analysten geschildert, von Firmen betrieben werden, die keine Erfahrung im Betrieb von Tankerschiffen haben. Gleichzeitig sind diese Schiffe häufig schlecht versichert. Manchmal werden sie kaum gewartet. Das heißt, da sind Schiffe unterwegs, die keine Routine haben im Transfer von Öl. Und die fahren dann teilweise durch extrem komplizierte Seestraßen, wie zum Beispiel die Straßen von Dänemark, nicht weit von Deutschland weg. Die Befürchtung der Analysten ist nun, dass es hier zu einer Havarie kommen könnte, durch alte Schiffe, durch unerfahrene Crews und dann zu einem großen Ölleck.
Herr Schmidt, abschließend gefragt, kann man denn etwas dagegen tun? Es gibt ja schon viele Sanktionen, kann man die umwandeln, neue Sanktionen erlassen, um eben diese Schattengeschäfte auf dem Meer mit Schattenflotten, um das einzuschränken?
Soweit wir das sehen, ist das tatsächlich enorm schwer, denn das Seerecht hat einen beschränkten Korridor, in dem es wirken kann. Zum Beispiel gibt es bereits Gesetze, die Schiff-to-Schiff-Transfers extrem streng reglementieren. Die gelten allerdings nur in den jeweiligen Hoheitsgewässern, weshalb man immer die Schiffe ganz weit draußen am Horizont sieht. Das findet außerhalb der Hoheitsgewässer statt. Und da etwas zu reglementieren, ist enorm schwer. Und daher wird sich diese Situation wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern lassen können.
Sagt Nico Schmidt von Investigate Europe. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und jetzt widmen wir uns am Ende dieser Weltzeitfolge einem Land, das, ja, man muss es so sagen, profitiert von dem russischen Einmarsch in der Ukraine und den folgenden Sanktionen. Indien. Indien bezieht, wir haben es schon angedeutet, inzwischen sehr viel Öl aus Russland. Das wird transportiert über den Seeweg mit sehr langen Wegen. Bis nach Indien kommt es dann angefahren. Und wie viel es inzwischen ist, verdeutlicht uns Samuel Jakisch aus Neu-Delhi, aus unserem Korrespondentenbüro in Indien.
2 Millionen Ölfässer sind eine schwer vorstellbare Menge. Das entspricht ungefähr 10.000 Tanklastwagen und das ist die Menge an Rohöl, die Indiens Häfen aus Russland erreicht, und zwar an jedem einzelnen Tag. Das Öl hat die beiden Länder wirtschaftlich eng zueinander gebracht, berichtet Indiens Außenminister Subramaniam Jaishankar.
You know, our trade.
Unser Handelsvolumen betrug vor dem Ukraine-Konflikt jährlich ca. 12 bis 14 Milliarden US-Dollar. Letztes Jahr waren es schon 40 Milliarden.
Durch die Sanktionen des Westens ist Russland gezwungen, sein Öl auf dem Weltmarkt deutlich billiger anzubieten als die Konkurrenz aus Saudi-Arabien oder dem Irak. Indien muss seinen Energieverbrauch zum allergrößten Teil über Importe abdecken und profitiert deshalb von dieser Entwicklung. Es kann seine Energiekosten senken und seine bisherige Abhängigkeit vom Nahen Osten Kosten verringern, rechnet Praveen Martis von der Energiewirtschaftsberatung Max Consulting vor.
It's increased significantly from previous years and set all kinds of records.
Der russische Anteil an Indiens Ölimporten steigt signifikant und stellt immer neue Rekorde auf. Er hat nun sogar den Mittleren Osten überholt. Inzwischen sind wir bei 40% russischem Anteil. Vergangenes Jahr waren es noch 20 und im Jahr davor gerade mal 2%.
Die Sanktionen der EU und der G7 gegen russisches Öl betreffen den Seeweg. Die Öltanker einer Reederei etwa aus Hamburg dürfen zwar weiterhin russisches Öl in alle Welt verschiffen, aber nur, wenn es unterhalb des vom Westen festgelegten Preisdeckels gehandelt wird. 60 US-Dollar pro Fass. Und das Geschäft läuft gut. Jeder dritte Öltanker, der russische Häfen verlässt, hat einen europäischen Besitzer. Wem die anderen 2 von 3 Schiffen gehören, ist schwierig zu sagen. Die dunkle Flotte werden solche Schiffe genannt, die aus Russland nach Indien, China oder in die Türkei aufbrechen und sich alle Mühe geben, dabei nicht gesehen zu werden, indem sie ihre Positionsdaten manipulieren, Transmitter abschalten oder das transportierte Öl so oft umladen und mit anderem Öl vermischen, bis niemand mehr genau sagen kann, woher es ursprünglich mal kam und zu welchem Preis es gehandelt wurde. Experten schätzen diese dunkle Flotte auf einen Umfang von 600 Tankern weltweit, allein für Rohöl. Die meisten dieser Schiffe dürften russischen Unternehmen gehören oder zumindest ihnen nahestehenden Geschäftsleuten, zum Beispiel aus Dubai, Hongkong, Singapur oder Indien. Das Öl, das Indien auf diesem Weg aus Russland erhält, sagt Ölhandelsexperte Martis, landet am Ende trotzdem häufig in Europa. Zum Beispiel als Heizöl, Benzin oder Diesel.
India's refining capacity currently exceeds domestic demand.
Indiens Raffineriekapazitäten übersteigen die Nachfrage aus dem Inland. Indische Raffinerien, immerhin die viertgrößten der Welt, haben deshalb viel Diesel, Benzin und Kerosin nach Europa exportiert, als die Preise noch attraktiv waren. Erst kürzlich hat die Regierung den privaten Raffinerien sogenannte Binnenmarktverpflichtungen auferlegt. Mit Benzin und Diesel muss jetzt zuerst das Inland ausreichend versorgt sein, bevor Brennstoff exportiert werden darf.
Nach Angaben des indischen Handelsministeriums verkaufte Indien allein im April Kraftstoff im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar an die EU. 4-mal so viel wie vor dem Krieg. Das ärgert die EU-Kommission, aber es entspricht ihren eigenen Regeln, erinnert der indische Außenminister die Europäer bei seinem Besuch Mitte Mai in Brüssel.
Wenn russisches Rohöl in einem Drittland substanziell verarbeitet wird, ist es nicht mehr als russisches Öl zu betrachten. Ich empfehle Ihnen dazu einen Blick in die EU-Verordnung des Rates, Nummer 833-2014.
Aufgrund geltender Sanktionen kann Indien sein Ölgeschäft mit Russland aber nicht in Dollar oder Euro abwickeln. Zunächst hat es in Rupien gezahlt, doch damit kann Russland immer weniger anfangen, weil Indien den Kapitalfluss der eigenen Währung ins Ausland begrenzt. Am liebsten würde Russland das Geld direkt in Indien wieder investieren, in Bauprojekte oder Firmenbeteiligung. Aber auch daran hat Indien kein Interesse, zum Ärger von Russlands Außenminister Sergei Lavrov bei seinem Staatsbesuch in Neu-Delhi.
Das mit den Rupien ist ein Problem. Wir benötigen dieses Geld, aber dafür muss es in andere Währungen umgetauscht werden. Darüber wird jetzt diskutiert.
Es gibt zwar Hinweise, dass indische Raffinerien für russisches Öl inzwischen in chinesischen Yen zahlen oder in Dirham, der Währung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bestätigen lassen sich diese Informationen kaum, denn weder Indien noch Russland haben ein Interesse an zu viel Öffentlichkeit für diese Geschäfte. Dass Indien sich aber Russland zuwendet, dazu steht die indische Regierung selbstbewusst. Man strebt sogar ein Freihandelsabkommen an. Darüber hinaus verbittet sich der indische Außenminister Jaishankar jegliche moralischen Lektionen von Seiten der Europäer und der G7, wie er in diesem Interview mit dem ORF vom Beginn dieses Jahres erklärt.
Wir haben eine weit zurückreichende Beziehung mit Moskau und es ist wichtig, diese Geschichte zu betrachten. Unsere Beziehung geht nämlich zurück auf eine Zeit, in der westliche Demokratien eine Militärdiktatur namens Pakistan aufgerüstet und zugleich Indien den Kauf von Verteidigungswaffen versagt haben. Wenn wir also schon über Prinzipien reden, dann sollten wir auch auf die Geschichte zurückblicken.
Indien entscheidet, was Indien nützt. Das nunmehr bevölkerungsreichste Land der Erde möchte handelspolitisch unabhängiger werden und seine Geschäfte diversifizieren. Und es will vermeiden, in jede Art von Blockbildung zu geraten.
Indien ist ein wichtiger politischer und wirtschaftlicher Partner für die G7, gerade als Gegengewicht zu China. Als größte Demokratie der Welt verhandelt Indien nun aber entlang seiner eigenen Interessen und denen seiner mehr als einer Milliarde Einwohner, von denen viele unterhalb der Armutsgrenze leben. Das ist ein ökonomischer und geopolitischer Drahtseilakt zwischen den G7 und den eigenen Interessen.
Für jeden Besuch eines russischen Politikers in Delhi empfängt Indiens Premier Narendra Modi deshalb auch einen deutschen Kanzler oder einen französischen Minister. Oder er fliegt selbst nach Washington, um von Präsident Joe Biden zum Staatsdinner empfangen zu werden, samt präsidialem Trinkspruch. Trotz aller Differenzen beim Thema Menschenrechte oder dem Krieg gegen die Ukraine.
Ich habe deutlich gemacht, dass wenn die Vereinigten Staaten und Indien zu engen Freunden und Partnern zusammenwachsen, dass die Welt dann sicherer würde. Ich trinke deshalb auf unsere Partnerschaft, auf unsere Völker, auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen, auf große Freunde, große Nationen und große Mächte zum Wohl.
Seit Indien den Vorsitz der G20 übernommen hat, legt es besonderen Wert auf Glaubwürdigkeit. Es stellt deshalb weniger kontroverse Themen in den Vordergrund, wie den Klimaschutz, Gesundheit oder Entwicklungshilfe. Und neben russischem Öl, Getreide und Dünger, kauft Indien auch französische Kampfflugzeuge und deutsche U-Boot-Technik. Seinen neuen politischen Marktwert als begehrter Zweckbündnispartner zwischen den geopolitischen Polen hat die Regierung in Neu-Delhi längst erkannt.
Indien als Pol zwischen den verschiedenen Machtzentren in der Welt. Soweit dazu. In einer der nächsten Folgen hier im Weltzeit-Podcast schauen wir nach Uganda. Dort wurde in diesem Jahr eines der krassesten LGBTQ-Gesetze verabschiedet. Homosexualität gilt dort als Straftat. Wie das die Menschen im Land sehen, die zur LGBTQ-Community gehören, hören wir dann. Ich bin André Zanto. Bis dahin.